Stell dir vor, es gibt ein Angebot, das bisher nur 10% der Bevölkerung nutzen.
Aber 60% wollen es zeitnah regeln und das Beste, es ergänzt dein Angebot als Versicherungsmakler perfekt.
Die Rede ist von rechtlicher Vorsorge, Vollmachten, Patientenverfügungen und Co. Ein Thema, das deine Kunden beschäftigt, aber viele vor sich herschieben.
Genau hier kommt Juradirekt ins Spiel. Gemeinsam mit erfahrenen Anwälten bietet Juradirekt eine einfache, digitale Lösung, mit der deine Kunden ihre Vorsorgedokumente rechtssicher erstellen können, ohne umständliche Kanzleitermine.
Und für dich? Kein Mehraufwand. Juradirekt übernimmt die komplette Abwicklung und Betreuung deiner Kunden. Du empfiehlst es einfach weiter und generierst zusätzlichen Umsatz.
On top gibt es einen Service-Schutzbrief für automatische Updates, sichere Dokumentenhinterlegung und eine 24/7 Notfall-Hotline.
Und als Makler hast du sogar Cross-Selling-Potenziale zur Kundenaktivierung. Juradirekt spricht offene Lücken an und du bekommst diese Informationen.
Wie du das Ganze in dein Geschäft einbindest, verraten wir dir in Folge 275.
Da spricht Thorsten mit Uwe Rentschmied von Juradirekt darüber, wie du das Thema clever für deine Kunden und dein Business nutzt.
Und vor allem sprechen wir darüber, warum das Thema überhaupt so wichtig ist. Also wenn dir das noch nicht ganz klar ist oder du den Aufwand bei diesem Thema reduzieren möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Folge Nummer 275 mit Juradirekt an. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Hier ist der Thorsten von Vertriebshöhlen.de und heute habe ich ein ganz besonderes Thema, nämlich Farbedelsteine. Und dafür habe ich mir den Chris Pampel eingeladen. Chris Pampel ist vom Deutschen Edelsteinkontor und ja, hat mir wirklich sehr spannende Einblicke in das Thema Farbedelsteine gegeben, für wen das geeignet ist, wo sie abgebaut werden, wie sie abgebaut werden. Er war auch selbst kürzlich erst vor Ort in Sri Lanka und hat dort Einblicke sammeln können und die hier mit uns geteilt. Sehr spannend und wenn du vermögende Kunden hast, könnte dieses Thema auch für dich relevant sein und das Deutsche Edelsteinkonto bietet hier ein Partnerprogramm an. Also hör auf jeden Fall rein, wenn du Kunden hast, die bei dir Vermögenswerte anlegen und entwickeln und sichern wollen. Und ja, dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, moin Chris, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Moin Thorsten, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Spannendes Thema und ja, es geht um Edelsteine und da würde mich wirklich mal interessieren, wie es bei dir auch dazu kam und was auch für den Vermittler und für den Kunden nachher der Mehrwert ist. Also lass uns das mal Stück für Stück abarbeiten und fangen wir einfach mal da an. Wie bist du dazu gekommen, heute im Vermittlermarkt das Thema Farbedelsteine zu vertreten?
Ja, ich habe ursprünglich Bankwirtschaft studiert, habe also eine ganz klassische Ausbildung in der Finanzdienstleistungsbranche genossen, hatte bei einer regionalen Genossenschaftsbank gelernt, bin sämtliche Abteilungen durchlaufen, die man so bei der Bank kennt, bin dann viele Jahre selbstständig gewesen in der Finanzdienstleistungsbranche und hatte in der Anlageberatung das Thema Edelmetalle als Beimischung, als Absicherungskomponente in Portfolios immer mit angewählt, immer mit ausgestattet. Und daraus ist dann die Intention entstanden, der Anspruch entstanden zu sagen, Mensch, beim Edelmetallhandel, den können wir auch selber machen, lieber aus eigener Hand Drittparteienrisiken minimieren und das selber machen. Das war so die Idee und der Anspruch. Und aus diesem Edelmetallgeschäft heraus ist dann, wenn ein Anleger schon ein gut strukturiertes Portfolio hat, bestehend aus den Wertpapieren, bestehend aus Immobilien und bestehend aus Edelmetallen, dass er irgendwann die Frage stellt, Mensch, was gibt's denn noch für ergänzende mobile Sachwertanlagen? Und da war der erste Gedanke immer der Diamant, der logischerweise aufgrund seines Bekanntheitsgrads in den Fokus rückt. Und wir hatten damals keine Expertise dazu und wollten auch keine Empfehlung dazu abgeben. Ich hatte aber damals ein glückliches Ereignis oder ein Zufall hat also das Leben mitgespielt, dass ich einen befreundeten Journalisten aus Leipzig hatte, der damals auch zu mir sagte, Mensch Chris, Edelmetalle, ja, aber du solltest dich mal mit dem Thema Edelstein wirklich näher beschäftigen, weil es in Deutschland nicht wirklich jemanden gibt, der seriös auf einem sehr, sehr hohen Niveau den Edelstein als Investment anbietet. Ja. Da war also eine Lücke vorhanden und er hatte mir damals einen Kontakt zur Verfügung gestellt oder vermittelt nach Ida Oberstein, das ist der Hotspot der europäischen Edelsteinbranche, damals zu einem Mineralogen, zu einem Doktor der Mineralogie, also einem Wissenschaftler, der mir damals als Kontakt genannt wurde. Und ich habe damals ihn in Idar-Oberstein besucht. Und da treffen ja zwei Welten aufeinander, Thorsten. Da muss ich dir vorstellen, da kommt der Kaufmann aus der Finanzdienstleistungsbranche und trifft auf einen Mineralogen, Doktor der Mineralogie, einen Wissenschaftler. Und habe damals dieselben Fragen gestellt, die heute auch Anleger interessieren, nämlich, was ist es, was hat es denn auf sich mit den Edelsteinen, welche Edelsteine kommen denn in Frage und auf was muss man denn achten? Also ganz naiv, die Fragen gestellt, die heute auch die Anleger, den Vermittler, den Finanzdienstleister interessieren. Und da sind letztendlich zwei wesentliche Punkte herausgearbeitet worden. Punkt eins war, dass eben der Diamant mal als Investment überhaupt nicht geeignet ist. Mhm. Also war die erste klare Botschaft. Warum nicht? Weil er einfach in der Natur viel zu häufig vorkommt. Da gibt es den Begriff der geologischen Seltenheit und der ist halt beim Diamanten nicht wirklich vorhanden. Also es ist gepresster Kohlenstoff, der letztendlich wirklich sehr, sehr häufig vorkommt und das sieht man auch an den Abbaumengen. Mhm. Dagegen aber, im Vergleich dazu, sind es die Farbedelsteine, angeführt von den Big Three, Rubin, Saphir und Smaragd, die Edelsteine, die in der Natur wirkliche Schätze sind und einzigartige Naturprodukte sind, die sehr, sehr selten vorkommen, weil der geologische Entstehungsprozess sehr kompliziert ist. Es müssen verschiedene Mineralien zusammenkommen. Es muss Hitze und Druck muss stimmen und auch, wie beim Kuchenbacken, sage ich immer, muss das Rezept in der richtigen Reihenfolge ablaufen. Man kann also nicht beim Kuchen das Ei zum Schluss draufhauen, sondern es muss zum richtigen Zeitpunkt reinkommen. Und bei den Farbedelsteinen im Entstehungsprozess ist es dasselbe. Es muss zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge passieren. Und das ist halt super, super selten. Und deshalb sind sie auch so begehrt. Und das war dann so die Intention zu sagen, okay, das ist spannend, weil das sollte man teilen, diese Information. Auch im Hinblick, da ja der Diamant wirklich so gehypt wird, dass man da so ein bisschen zum einen versucht, das Thema mal abzugrenzen und seriös aufzuarbeiten. Und der zweite Aspekt war natürlich dann das Thema Dokumente. Wie kann wirklich sichergestellt werden, dass wir hier einen Stein haben, der als Investment geeignet ist? Denn der zweite Haken und die zweite Herausforderung ist wirklich die Qualität der Steine, die für Investments in Frage kommen. Das sind wirklich nur ganz, ganz wenige Steine, die dann eben nochmals seltener sind und alles, was selten ist, begrenzt ist, ist erstmal als Wertanlage oder Wertspeicher grundsätzlich mal geeignet. Das waren so die Grundvoraussetzungen.
Hast du da, gibt's da Zahlen? Also jetzt Diamanten, sagst du, kommt zu häufig vor. Also wie viel Diamanten kommen pro Jahr auf den Markt im Vergleich zu wie viel Edelsteine, Rubine, Saphire, Smaragde kommen auf den Markt?
Spannende Frage. Wir haben Abbaumengen uns angeschaut. Diamanten werden allein für die Schmuckindustrie etwa jedes Jahr abgebaut 9 bis 10 Tonnen.
Okay.
Und bei den Farbedelsteinen, Rubin, Saphir, Smaragd zusammen, reden wir gerade mal von 600 Kilogramm.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Ja. Und jetzt kommt's, nur 2 bis maximal 3%, wenn überhaupt. Also wir reden von vielleicht 15 bis 18 Kilogramm maximal, sind von dieser Qualität, dass sie als Investment geeignet sind. Und da hast du immer den Gap zwischen 9 bis 10 Tonnen Diamanten für die Schmuckindustrie und ich sag mal 15 bis 18 Kilogramm Farbedelsteine.
Okay.
Rubin, Saphir, Smaragd.
Ja, krass, das ist ein krasser Unterschied. Und wundert mich dann, also okay, klar hat man von Edelsteinen, hört man ja immer schon irgendwie, jeder weiß, was Edelsteine sind, aber als Investment ist es ja doch eher noch, zumindest jetzt, wenn man nicht sich sowieso damit beschäftigt, glaube ich, eher so ein Geheimtipp oder eine Randerscheinung. Finde ich schon spannend, ja. Du hast gesagt, einige, die man findet, sind nicht als Investment geeignet, aufgrund von welchen Ursachen?
Ja, die Qualität von Edelsteinen wird unterteilt in, ich sag mal, ganz vereinfacht gesagt, in niedrige Qualitäten, mittlere Qualitäten, dann kommt die hohen Qualitäten und dann gibt es die höchsten Qualitäten. Mhm. Und als Investment sind lediglich die hohen Qualitäten geeignet. Was bedeutet das? Die Qualität und die Attraktivität eines Steins wird anhand der 4 Cs gemessen. Also Reinheit, Farbe, Schliff und Größe. Und je reiner ein Stein, je intensiver die Farbe, je symmetrischer der Schliff und natürlich je größer der Stein ist, desto seltener ist er, desto attraktiver ist er und desto begehrter ist er und desto besser ist als Investment geeignet. Mhm. Und die niedrigen und mittleren Qualitäten haben eben, ich sage es mal vereinfacht, bei den vier Cs keine Top-Werte. Und um sie in ihrer Reinheit und Farbe zu verbessern, werden sie für den Einzelhandel behandelt. Sprich, sie werden Rubine und Saphire klassisch werden erhitzt, um Reinheit und Farbe zu verbessern.
Okay. Mhm.
Sie sehen dann schön aus, also sie sind attraktive Steine, wunderschön anzuschauen. Es macht Freude, sie zu tragen, aber sie bleiben im Grundsatz minderwertige Ware. Es ist aber in der Schmuckindustrie völlig normal, minderwertige Ware zu behandeln, weil man sonst die Nachfrage überhaupt nicht bedienen könnte, weil mit 15 bis 18 Kilogramm keine Chance, die Nachfrage zu bedienen. Man muss also auf diese minderwertigen Qualitäten zugreifen, um die Nachfrage zu bedienen. Und sie bleiben aber im Grundsatz eben minderwertige Ware und damit als Investment eben nicht geeignet, weil sie sind nicht mehr selten, sie sind deshalb auch nicht mehr besonders. Und das müssen wir ganz klar abgrennen von den hohen Qualitäten, die in ihren 4C-Eigenschaften Top-Werte erzielen. Vielleicht nicht die Höchstwerte, die absoluten Spitzenwerte erzielen, aber absolute Top-Werte erzielen. Ohne, und das ist jetzt die Betonung, ohne dass sie eben behandelt werden müssen. Sie sind also von Natur aus, sind natürliche Steine und von Natur aus, ich sag mal, nahezu perfekt und dann als Investment deshalb attraktiv, selten und als Investment geeignet. Das ist die Abgrenzung. Und noch, um das noch zu Ende zu bringen, die höchsten Qualitäten, die sind dann, ich sag mal, mit so einem kleinen, mit so einer Klammer umfasst, ob sie als Investment geeignet sind. Sicherlich sind sie tolle Investments, keine Frage. Aber weil sie eben so selten vorkommen, ist natürlich auch der Markt, die Handelbarkeit eingeschränkt. Und bei Investment müssen wir immer achten darauf, dass wir natürlich auch eine Exit-Strategie haben und auch eine genügende Marktkapitalisierung haben, um einen Stein wieder verkaufen zu können. Und das finden wir eben gerade bei den Big Three, Rubin, Saphir, Smaragd, da haben wir halt die ältesten und bekanntesten Farbedelsteine der Welt, die gleichermaßen auf diesem Planeten gut gehandelt werden. Also ein Rubin, den kann ich genauso gut in New York, in Paris oder halt in Bangkok wieder verkaufen. Da sind die Begehrlichkeiten gleichermaßen gut. Bei einer Immobilie jetzt vielleicht aus Chemnitz oder aus Dresden werde ich kaum einen Investor aus New York oder Bangkok begeistern können. Weißt du, wie ich meine? Da haben wir einfach traditionell eine hohe, gute Handelbarkeit. Und das ist entscheidend auch für ein Investment. Deshalb grenzen wir das auch nochmal von den höchsten Qualitäten ab. Können gut Investments sein, aber Handelbarkeiten eingeschränkt. Und unsere Anleger suchen natürlich auch immer nach einem Investment, wo wir am Ende die Exit-Strategie
absichern können. Das macht ja Sinn. Ansonsten ist das Investment am Ende doch nicht viel wert, wenn du es nicht wieder los wirst. Ne?
Ja.
Weil abbrechen kannst du davon ja wohl wahrscheinlich nichts, beziehungsweise dann nur ein kleines Grämmchen von dem Stück verkaufen.
Nein, das ist der Unterschied auch zum Gold. Gold ist eine teilbare Einheit. Das kann ich bequem deshalb auch als Geld und als Tauschmittel verwenden. Der Edelstein war traditionell immer der Stein, das Asset, mit dem man höhere Vermögenswerte gebündelt hat. Ohne metallische Effekte, um sie bequem auch weitergeben zu können, übertragen zu können oder transportieren zu können.
Ja, interessant. Ich habe gerade in den letzten Tagen irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es Instagram oder TikTok war, aber ich folge hier dem Insta-Profil von der Sendung Bares für Rares. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, wir haben darüber auch schon mal für unseren YouTube-Kanal ein Video gemacht und diese Sendung analysiert und mal uns das genauer angeschaut.
Da ging es nämlich irgendwie, da kam dann irgend so ein älteres Ehepaar und die hatten dann auch so einen Ring mit einem Klunker halt drin und sagten halt, boah, wenn wir da irgendwie 1.000 Euro für kriegen, wäre es ja schon cool, weil die halt glaubten, dass die Fassung, die Goldfassung das Wertvollste an dem Ding war irgendwie. Und dann stellte sich raus, dass es, glaube ich, ein Smaragd war oder so. Aber dann war eben auch die Frage, okay, wir müssen den eigentlich nochmal ins Labor geben, um herauszufinden, ob er gefärbt war oder nicht und wie auch immer. Und am Ende ging es halt so, okay, vielleicht ist er 30.000 wert, vielleicht aber auch 100. Also, ne, das ist so ein bisschen, war schon crazy.
Dann ist es in dem Fall ein Gutachter gewesen, Begutachter, der eine seriöse Auskunft gegeben hat, weil wir haben das auch schon anders erlebt, dass Saphire dort verkauft wurden oder Kaufangebote gemacht worden sind, ohne dass man sie wirklich im Labor untersucht hat, weil es ist zwei entscheidende Punkte spielen bei der Wertermittlung eine Rolle, nämlich ist er behandelt oder nicht behandelt, das kann man nur in einem versierten Labor überprüfen lassen, in einem international anerkannten Prüflabor checken lassen und der zweite Aspekt natürlich, gerade bei Smaragden oder auch bei Saphiren, ist natürlich die Herkunft. Ja. Es spielt eine wesentliche Rolle, ob dieser Stein aus einer begehrten Fundstätte kommt, die schon erloschen ist, also wo gar keine Materialien mehr gefunden werden, okay, oder ob er aus einem aktuellen Fundgebiet stammt, wo nach wie vor gemint wird. Und da gibt es einen entsprechenden Preisgap, der kann durchaus gewaltig sein, ja, weil ein Rohstoff aus einer Fundstätte, begehrten Fundstätte, wo tolle Qualitäten hergekommen sind, aber nichts mehr gefunden wird, also erloschen ist, hat eine ganz andere Bewertung als Steine aus aktuellen Minen, die gemint werden.
Ja, okay.
Da entsteht auch unser Investmentansatz, weil wir, um ein Beispiel zu nennen, raten dann eher als Investment zu Steinen aus Abbaugebieten, wo noch Material gefunden wird, weil wir da dieses Wertsteigerungspotenzial, was wir als Zukunftsbonus beschreiben, noch vorhanden ist, nämlich in dem Falle, wenn die Mine erlischt, dass wir dann natürlich, wenn das Angebot, wenn nur noch Steine gehandelt werden können, die sich auf dem Markt befinden, dann wird natürlich diese Nachfrageüberschuss zu stark steigenden Preisen führen.
Ja. Das zeigt aber wie kriege ich das? Jetzt wird mir so ein Stein angeboten, wie kriege ich denn raus, wo der herkommt?
Das geht nur in einem Labor. Ich benötige zu einem Stein zwei Dokumente. Und das erste entscheidende Dokument ist ein wissenschaftlicher Befundbericht von einem international anerkannten Prüflabor. Mhm. Und es gibt weltweit über 1000 Labore. Es gibt aber jetzt mal in Deutschland genau ein Labor, was international anerkannt ist und wo entsprechend Wissenschaftler frei von Interessenkonflikten nach einem standardisierten Prozess einen Befundbericht erstellen. Das ist die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung in Idar-Oberstein. Und die haben Gerätschaften, die die Herkunft eines Edelsteins eindeutig ermitteln können. Und das auch in einem Befundbericht dokumentieren.
Okay.
Und das ist wichtig für Investmentqualität.
Okay, also wenn diese Papiere nicht da sind, dann ist auf jeden Fall schon mal ein Problem.
Es kann immer noch ein guter Stein sein, ein toller Stein, weil die 4Cs in ihren Eigenschaften Topwerte erzielen. Ja. Aber möglicherweise kann man sehr, sehr viel Potenzial verschenken, wenn nicht klar ist, wo er herkommt. Und deshalb ist die Herkunftsbestimmung wichtig und gehört mit dazu.
Ja. Okay. Lass uns mal, also ich bin ja wirklich jetzt nicht tief drin in diesem Thema, lass uns mal auf die Unterschiede der Steine eingehen. Also ich gucke mir jetzt eure Webseite an, dann sehe ich einen roten, einen blauen und einen grünen Stein und darüber steht ein Name. Was ist jetzt der Unterschied, außer der Form und irgendwas? Also was macht den Unterschied aus? Warum wurden überhaupt diese Steine verschieden kategoriert und warum heißt das nicht einfach nur pauschal Edelstein?
Was meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Abgrenzung zu Rubin, Saphir, Smaragd? Zu den
genau, was zeichnen die aus? Also was ist der Unterschied? Was sind die Merkmale, woran man jetzt, also ich lege dir jetzt 10 Steine hin und dann wirst du die sortieren nach, das ist das, das ist das, das ist das.
Ja.
Was sind die Merkmale, woran man die unterscheidet?
Also vereinfacht gesagt unterscheiden wir zwischen blauen, roten, grünen,
okay, es geht wirklich auf die Farbe zurück.
Genau, und gelben Farbedelsteinen,
ja,
um das grob einzuordnen. Und da haben wir halt bei den blauen Farbedelsteinen da ist der Blutchip, der Saphir. Ja. Und dann gibt es da noch interessante Nebenwerte, wie zum Beispiel dann den Tanzanit aus Tansania oder den Aquamarin. Mhm. So, das sind aber eher Nebenwerte, weil der Mythos eines Saphir um Längen größer ist, also der Legendenstatus, der Bekanntheitsgrad um Längen größer als bei einem Aquamarin oder beim Tanzanit. Und damit auch die Handelbarkeit bei einem Blutchip, bei einem Saphir deutlich besser ist als bei Nebenwerten. Mhm. Und für ein Basisinvestment empfehlen wir immer, auf die Blutchips zu setzen. So, wenn wir uns jetzt anschauen, bei den grünen Farbedelsteinen, da haben wir den Blutchip, den Smaragd, entweder aus Kolumbien oder aus Sambia. Und dann als Nebenwert ergänzt dazu zum Beispiel den Peridot oder auch den Zavorit, was auch entsprechend wunderschöne grüne Steine sind, aber eben auch Nebenwerte sind. Und beim Saphir, da sehen wir dann beim Rubin, den Rubin hatten wir jetzt noch nicht, oder?
Ja,
genau. Ja. Beim Rubin, bei der Farbe Rot haben wir dann den Blue Chip, den Rubin. Rubin ist der begehrteste, seltenste, bekannteste Farbedelstein der Welt. Also das ist quasi das Basisinvestment schlechthin.
Okay.
Und allerdings muss man da immer Mindestgrößen, Mindestkaufpreise beachten. Und ein Rubin in Top-Qualität ab 1 Karat geht bei 18.000 Euro los. Und wenn jetzt ein Anleger sagt, Mensch, ich möchte gerne einen roten Stein haben, aber möchte keine 18.000 Euro ausgeben, dann empfehlen wir, eher auf einen Nebenwert zu setzen, zum Beispiel auf den Rubelit, der dann ab Kaufpreis in Investmentqualität von 5.000, 6.000 Euro in etwa losgeht. So, ja. Was dann der kleine Bruder des Rubins ist. Ja. Dann gibt's noch die gelben Farbedelsteine, gelbe Saphire zum Beispiel oder Goldberylle. Die als, also ich sag mal, der gelbe Saphir ist sicherlich als Investment auch sehr gut geeignet, weil Gelb momentan eine Farbe ist, die im Handel immer begehrter wird. Es gibt nur wenige gelbe Farbedelsteine. Das heißt so, der gelbe Saphir ist auch eine wunderbare Ergänzung in einem gut strukturierten Edelsteinportfolio, wo man vielleicht diesen Trend mitnehmen möchte. Wobei dann der Goldberyll auch vom Kaufpreis her eher wieder bei den 5.000 bis 6.000 Euro liegt und dann als Nebenwert, als Einsteigerinvestment auch in den gelben Farbedelsteinen gut geeignet ist. So, okay. Wir sagen vielleicht noch eine Ergänzung. Ja. Es gibt ja einen Indiz, der die Wertentwicklung der 27 wichtigsten Farbedelsteine widerspiegelt. Das ist der GemVal-Aggregatindex. Und wenn wir jetzt 27 Edelsteine hernehmen, dann kann ich schon vorab sagen, dass von diesem Indiz, von diesen 27 Steinen, maximal 10 Steine überhaupt in Frage kommen als Investment.
Okay.
Das heißt also, der Indiz ist nur, ich sag mal, mehr oder weniger eine erste Indikation vor, aber er hat halt die Schwäche, dass er wirklich zu viele Steine abbildet und nicht wirklich nur die Investmentqualitäten. Das heißt, von den 27 sind nur 10 geeignet. Und in dem Indiz werden auch alle Qualitäten abgebildet. Und wir müssen uns aber auf die Investmentqualitäten fokussieren. Und da sehen wir, wenn wir das vornehmen, Rubin, Saphir, Smaragd und die Investmentqualitäten uns rausgreifen, da sehen wir halt eine deutliche bessere Performance als bei den Schmuckqualitäten und damit eine besondere Eigenschaft des Inflationsschutzes.
Ja. Ja, okay. Du hast eben ja auch mehrfach jetzt schon gesagt, als Basisinvestment und so weiter. Wer sind denn die Kunden eigentlich, für die dieses Invest in Edelsteine interessant ist? Also was zeichnet einen typischen Edelsteininvestor aus deiner Sicht?
Wie ich es eingangs schon gesagt habe, es ist der klassische vermögende Anleger, der schon ein gut strukturiertes Portfolio hat, der Wertpapiere, Immobilien, auch schon Edelmetalle besitzt. Und der jetzt als Ergänzung einen mobilen Sachwert sucht, der ganz klar Vorteile hat, die allen anderen Assetklassen nicht bieten. Nämlich der Anleger sucht im Edelstein die Möglichkeit, wirklich auf kleinsten Raumvermögen zu konzentrieren. Ja. Das Ganze ohne metallische Effekte. Das heißt, der ist in jeder Lebenslage auch wirklich bequem transportierbar, lässt sich bequem übertragen. Und unterliegt halt, ich sag mal, nicht ganz diesen staatlichen Fokus, den staatlichen Interessen, wird eben nicht registriert und ist damit auch vor staatlichen Zugriff und drohenden Vermögensabgaben weitestgehend geschützt. Ja, bei der Immobilie haben wir ja das Grundbuch, was das Dokument auslöst. Bei den Wertpapieren, klar, die Bank, die Depotbanken und Edelmetalle werden ja auch ab gewissen Mindestgrößen erfasst und müssen dokumentiert werden. Und bei den Edelsteinen haben wir halt da eine Sondersituation, die in den letzten Jahren von vielen vermögenden Anlegern immer mehr geschätzt wird, die in ihrem Portfolio das ein oder andere Klumpenrisiko identifiziert haben. Die haben gesagt, okay, wir haben in den letzten Jahren viele fremdgemietete Immobilien in unserem Portfolio aufgenommen. Das ist vielleicht ein bisschen übergewichtet, die dann hergegangen sind und gesagt haben, wir verkaufen jetzt mal Immobilien, fremdgenutzte Immobilien, nehmen mal Gewinne mit, nutzen das hohe Preis, um Gewinne mitzunehmen und switchen jetzt in ein mobiles Asset. Machen also ein immobilen Asset ein mobiles Asset. Oder sie veranlagen Erbschaften nehmen Geld aus Lebensversicherungen raus, aus diesen sogenannten Geldwerten raus und suchen eben nach einem mobilen Sachwert. Und das sind die klassischen Anleger, die sich zum einen, die etwas vermögender sind und zum anderen auch etwas anders informieren, etwas oder zumindest sich eine kritische Meinung bilden über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten und langfristig vielleicht auch generationsübergreifend schon einen Ansatz verfolgen, Vermögenswerte zu sichern und weiterzugeben.
Okay. Bei einer Immobilie fragt man notfalls kurz mal beim Immobilienmakler nach, was denkst du, was ist die gerade wert? Wenn ich so einen Edelstein habe, über 1, 2, 12 Jahre, keine Ahnung, wie kann ich mich informieren, wie der Marktwert ist? Gibt es da Indizes?
Also wir haben ja zum einen ja den Indiz, den Genfer Aggregatindex, da kann man mal grob einschätzen, wohin geht der Markt. Aber wie gesagt, unter den zwei Aspekten, dass dort nicht zwischen verschiedenen Qualitäten unterschieden wird und dass halt auch viele Steine drin sind, die als Investment gar nicht in Frage kommen im Indiz. Mhm. Das heißt, der zweite Schritt wäre zum Beispiel bei uns im Shop zu schauen und sich anzuschauen auf Plattformen, wie denn sich die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben für ein Karäter oder zwei Karäter oder drei Karäter Rubine. Mhm. Dann bekommt man schon mal ein Gefühl, weil bei uns findet man nur Investmentqualitäten, bekommen wir schon mal ein Gefühl, wie haben sich jetzt die einzelnen Steine entwickelt als Tendenz. Und da sehen wir tolle Wertsteigerungen. Und wer es jetzt ganz genau wissen will, der hat die Möglichkeit, einen vereidigten Sachverständigen der IHK zu beauftragen, also einen Kaufmann, der frei von Interessenkonflikten jetzt nach einem standardisierten Verfahren ein gerichtsfestes Wertgutachten erstellt. Und das liefern wir von Haus aus auch bei jedem Kauf mit dazu. Also diesen wissenschaftlichen Befundbericht, was ich eingangs erwähnt habe, liefern wir immer auch ein Wertgutachten von vereidigten Sachverständigen mit dazu, weil nur damit ist sichergestellt, dass der Anleger Investmentqualität kauft, auch zum angemessenen Preis. Ja. Und da beide Dokumente frei von Interessenkonflikten erstellt sind und gerichtsfest sind, hat er somit die höchsten Standard, die höchste Sicherheit. Ja. Und dieses Wertgutachten kann man bequem nach einem Jahr macht es jetzt vielleicht weniger Sinn, aber nach 2 oder 3 Jahren kann man durchaus hergehen und sagen, Mensch, ich möchte mal dieses Gutachten aktualisieren. Da hat man die Möglichkeit, entweder eine telefonische Auskunft abzufragen oder auch ein schriftliches Dokument anzufordern und sich mal anzuschauen, wie haben sich die Preise entwickelt.
Okay. Und ist bei den Menschen, die Steine kaufen, fragen die nach, okay, wie viel Rendite bringt mir das Ding oder geht es eigentlich eher um die Wertsicherung?
Es geht in erster Linie um Wertsicherung. Es geht wirklich, also beziehungsweise Wertsicherung. Und dazu zählt ja auch der Inflationsschutz mit dazu. Und das heißt, es ist schon wichtig, dass ja das Asset eine Performance abliefert, die Inflation ausgleicht. Und das ist das Hauptziel, der Hauptfokus eines Anlegers, der zu uns kommt. Vermögen sichern vor Zugriff und vor Inflation.
Okay. Wie muss ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Ihr habt ein Portfolio, wo ihr sagt, das und das haben wir an Steinen verfügbar. Das stellt ihr dem Vermittler zur Verfügung. Was macht der Vermittler? Der hat ein Prospekt und also wann kriegt der Kunde das erste Mal zu sehen, was es wirklich ist? Also wie läuft dieser Vertriebsprozess ab?
Also grundsätzlich arbeiten wir in einem Tippgebermodell mit unseren Partnern zusammen. Das heißt also, der Sachwertanlageberater, der Finanzdienstleister muss jetzt nicht selber beraten und sich jetzt Wissen aneignen zum Thema Edelsteine. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das ist auch, denke ich, ein bisschen zu viel verlangt, weil seine Expertise liegt ja im Bereich anderer Assets, sodass wir dieses Tippgebermodell favorisiert haben. Das heißt, wir nutzen das Beziehungsdreieck mit dem Anleger, mit dem Tippgeber, dass wir mit dem Anleger ins Gespräch kommen. Da kann der Tippgeber gern dabei sein, das muss er aber nicht. Und in der Praxis ist es so, dass er eigentlich in den seltensten Fällen dabei ist, weil er sich auch unter anderem darauf verlassen kann, dass wir eben sauber beraten und auch sauber und ordentlich abrechnen, wie sich es gehört. Und dann rechnen wir eine bei erfolgreichem Kauf eine Tippgeberprovision ab an den Makler. Und wenn der Stein unter anderem nicht ausgeliefert werden soll, sondern in ein Zollfreilager, in eine Verwahrung geht, dann bekommt der Tippgeber auch von der Verwahrgebühr ein Anteil ab in Form einer Bestandsprovision. Die kann man vielleicht nicht unbedingt vergleichen mit Bestandsprovisionen aus dem Bereich der Wertpapiere, aber bei den Sachwerten ist es etwas geringer generell, aber er ist damit auch beteiligt und bekommt da eine Vergütung, eine wiederkehrende Vergütung. Im Beratungsprozess ist es dann so, dass wir natürlich mit dem Anleger erstmal im Erstgespräch wirklich erörtern, Punkt 1, was sind eigentlich die Hürden, die man beim Edelstein-Investment nehmen muss? Was sind also die Nachteile? Und da müssen wir klar sagen, wir haben ein Langfristinvestment vor uns. Man nimmt also nur Geld, was man 10 Jahre und länger entbehren kann, für ein Edelstein-Investment in die Hand. Und Punkt 2, beim Verkauf muss man immer, wie das auch bei Immobilien der Fall ist, bei anderen Assetklassen der Fall ist, ohne Zeitdruck mal 3 bis 12 Monate kalkulieren, um bestmöglichen Stein wieder zu verkaufen. Und da sind wir natürlich gerne erste Ansprechpartner über unsere Handelsplattform oder über andere Handelsplattformen, die Stein wieder zum Kauf anzubieten. So. Mhm. Kunde kann auch selber verkaufen, wenn er das möchte. Ist ja auch wie bei Immobilien so. Entweder kümmert sich der Kunde selber, die Immobilie zu verkaufen, oder beauftragt halt einen Spezialisten, der dann sein Netzwerk zur Verfügung stellt, um entsprechend das Asset wieder zu verkaufen. Und wir erstellen dann in diesem Beratungsgespräch, klopfen wir ab, erstmal, welche Hürden müssen zu nehmen sein. Und wir klopfen natürlich ab, ob er auch schon ein gut strukturiertes Portfolio hat und ob er auch Edelmetalle schon im Bestand ist, hat. Denn der Edelstein ist immer die logische Ergänzung zum bestehenden Edelmetallportfolio.
Okay.
Und wenn diese Voraussetzungen geklärt sind, dann gehen wir konkret rein, sagen, okay, um welchen Investitionsbetrag geht es? Auch so, dass wir nicht hier wieder neue Klumpenrisiken aufbauen, sondern dass das auch in die Beimischung mit reinpasst. 5 bis 10% in etwa vom gesamten Vermögen maximal. Und dann, wenn das abgeklärt ist, dann gehen wir wirklich her und erstellen ein individuelles Angebot bezogen auf den Investitionsbetrag und schauen, welche Steine bestmöglich in den Investitionsbetrag reinpassen, erstellen da ein Angebot, übersenden das den Anleger und haben dann eine Gesprächsgrundlage, das zu besprechen. Und unter anderem auch Modalitäten zu klären, soll die Steine ausgeliefert werden, möchte der Kunde ein Verwahrmodell haben, dann sind wir auch mittlerweile so aufgestellt, dass wir individuell auf den Anleger, auf seine Wünsche eingehen können und es so gestalten können, wie er das gerne möchte. Mhm. Und ja, am Ende des Tages freuen wir uns, wenn wir einen zufriedenen Kunde haben, der Teil der DIK-Familie dann wird, und der dann bei uns auch im Newsletter mit drin ist, aktuell informiert wird über Entwicklungen. Ja. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir regelmäßig Sachen teilen, Informationen weitergeben. Es gibt Fachartikel, Fachpresse, die auf unserer Homepage einzusehen ist. Wir haben auf unserer Homepage auch ein Webinar, wo ich in 27 Minuten alle relevanten Themen erkläre, was auch für den Makler interessant sein kann, aber auch von den Kunden in der Regel so als, bevor es zum ersten Gespräch kommt, gerne genutzt wird, um sich mal ein Gefühl zu holen, ist das für mich etwas oder ist es kein Investment?
Ja, nochmal auf das Gesamtportfolio der Kunden zurück. Du hast jetzt ja auch mehrfach betont, dass es in den logischen Ergänzungen zum Thema Edelmetalle ist. Warum ist das so aus eurer Sicht? Weil der Anleger dann vom Mindset her dann erst bereit ist für einen Edelstein oder hat das andere Gründe?
Also, wenn wir uns anschauen, welche Bedeutung spielen Edelmetalle und Edelsteine in einem Kundenportfolio oder in einer generell in einer Vermögensstruktur? Welche Aufgaben, welche Vor- und Nachteile haben sie und welche Rolle nehmen sie ein? Ja. Und dann können wir uns, denke ich, darauf einigen, dass das Edelmetallinvestment, und wir sind wirklich ein großer Verfechter von Edelmetallinvestments, immer eine Absicherung des Portfolios darstellt in Form von Geld, in Form von einer oder von einem alternativen Geld, von einem Zahlungsmittel, was seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden Bestand hat und als Tauschmittel akzeptiert wird.
Ja.
Und der Edelstein im Gegensatz dazu ist ein Vermögenswert, der historisch gesehen unter anderem auch, wenn wir uns die vergangenen Hochkulturen anschaut, wie die Pharaonen in Ägypten, das Römische Reich, das Persische Reich sich anschaut, dann wird man feststellen, dass Gold ja als Zahlungsmittel, also Krösus hat die ersten Goldmünzen geprägt.
Ja, ja, ja.
Und die Römer haben dann diese Geldmünzen, um ihre Kriege und ihre Expansion zu finanzieren, erst mit Silber gestreckt, zum Schluss mit Kupfer gestreckt und zum Schluss war der Edelmetallanteil noch vielleicht bei 2%.
Ja.
Also hat man Währungsreserven und auch reiche Kaufleute, Adelshäuser, Königshäuser, Edelsteine verwendet, um Vermögenswerte vor Inflation damals schon zu schützen und vor staatlichen Zugriff zu schützen, vor Verfügungsbeschränkungen zu schützen, weil der Edelstein erstmal eben nicht teilbar ist.
Ja.
Ja, er ist noch seltener als Gold. Er wird noch seltener gefunden und ist aufgrund seiner Attraktivität, deshalb auch Begehrtheit weltweit als Zahlungsmittel und Tauschmittel, Währungssicherungselement seit jeher gefragt und genutzt.
Ja.
Und wenn man diese historische Bedeutung von Assetklassen und deren Rollen in einem Portfolio sich genauer anschaut, kommt man dann zu dem Ergebnis, Mensch, das Edelmetall ist notwendig, um Flexibilität sich zu bewahren als Tauschmittel, als Zahlungsmittel. Und beim Edelstein haben wir dann die Assetklasse, wo man über steigende Vermögenswerte, die wir jetzt nicht die nächsten 10 Jahre zum Leben benötigt, konserviert, außerhalb staatlicher Interessen konserviert, mit den besonderen Eigenschaften, die Edelsteine haben, und da wirklich reinen Vermögensschutz betreiben kann, Inflationsschutz betreiben kann und wunderbar Vermögenswerte auch über Generationen hinweg weitergeben kann.
Okay. Du warst jetzt ja vor kurzem erst in einer Abbauregion, ne? Also oder Abbau, sagt man Abbauregion, ich weiß nicht, oder in einer Mine, du hast dir eine Mine angeschaut, ne?
Korrekt, ja.
Wo war das und erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja, ich war im Februar in Sri Lanka und Sri Lanka ist eine begehrtes Herkunftsland für Saphire in ihren Top-Qualitäten. Und wenn man bei uns im Shop mal schmökert, wird man feststellen, dass unsere Saphire, ich sag mal, zu 90% aus Sri Lanka kommen und zum kleinen Teil aus Madagaskar. Das sind so die zwei wichtigsten aktuellen Herkunftsgebiete für Saphire in Top-Qualitäten. Und wir waren 5 Tage da unten, hatten 5 Tage wirklich ein straffes Programm, haben da unsere Gemologen besucht, unsere Supplier besucht, wir haben unsere Minenbetreiber besucht, also Unternehmer, die da unten Minen betreiben. Wir haben dann selber auch eine Mine besichtigt, in einem Flussbett haben wir dann da ein Erdloch, aus dem wir ein Erdloch hinabgestiegen, 15 Meter tief, und haben uns in diesem ehemaligen alten Flussbett mal mit Hacke auch ein bisschen vorangetrieben und haben selber auch mal Steine oder Material nach oben gebracht, selber ausgewaschen, haben gezeigt, dass wir also nicht nur ein Handelspartner sind, sondern dass wir selber auch mit anpacken und auch, ich sage mal, die Kultur in Sri Lanka mal erleben wollen, auch mal Teil des sein wollen, wie werden Steine abgebaut. Und das hat uns zum einen, sichert uns das Loyalität, weil man pflegt einfach das Beziehungsnetzwerk da unten. Wir sind zum Essen eingeladen gewesen bei unseren Freunden dort unten vor Ort, bei unseren Handelspartnern, bei unseren geprüften Handelspartnern, sind Teil quasi der Familie mit gewesen. Wir haben Handelsmärkte besucht für Rohsteine wie für geschliffene Steine in der ganz typischen Kleidung von Sri Lanka mit so einem langen Rock und Hemd. Waren damit auch akzeptiert, Teil der Kultur, und konnten dort auch das einfach mal erleben, wie auf Märkten auch gehandelt wird. Wir selber kaufen da nicht, weil wir da nicht wissen, wo kommen die Steine her. Also wir kaufen ausschließlich von unseren geprüften Partnern, wo wir wirklich die Herkunft der Minen auch kennen da unten, wo wir auch sagen können, da wären die Arbeitsbedingungen wirklich eingehalten da unten, weil Sri Lanka ist auch sehr, sehr, sehr streng, was die Vergabe von Bergbaulizenzen und Händlerlizenzen betrifft. Und die überwachen auch wirklich sehr, sehr intensiv, dass die Abbauvorschriften eingehalten werden. Also es darf in Sri Lanka nicht mit Maschinen abgebaut werden, sondern es muss nachhaltig erfolgen. Das heißt also, diese Erdlöcher sind wirklich ganz klassisch, wie man vor vielen hundert Jahren dort unten abgebaut hat, mit Holzstämmen gesichert und mit getrocknetem Gras gesichert. Also es dürfen nur nachhaltige Rohstoffe verwendet werden. Es dürfen keine Maschinen zum Einsatz kommen, sodass auch so viel wie möglich Arbeiter zum Einsatz kommen, die sicherlich einen ortsüblichen Lohn bekommen, um ihre Existenz auch selber absichern zu können. Also Sri Lanka ist ein sozialistischer Staat. Das heißt, die sind nicht ganz so kapitalistisch geprägt auf Effizienz, sondern die sind eher geprägt auf, dass die Gemeinschaft so viel wie möglich von den Edelsteinen profitieren. Und das mitzuerleben war sehr spannend. Wir haben eine Behörde besucht, auch die Überwachungsbehörde besucht. Die National Gem and Jewelry Authority konnten da den Präsidenten auch interviewen. Wir waren zwar geladen dort, aber bis zum Schluss war nicht klar, ob wir dann auch ein Video drehen durften. Wir hatten also einen Kameramann damit dabei, der uns begleitet hat, wo wir jetzt daraus auch eine Dokumentation dieses Jahr veröffentlichen wollen. Das wird sehr, sehr spannend. Da kann ich an der Stelle nur sagen, das hat so die Edelsteinwelt noch nicht gesehen, diese Dokumentation. Ich bin unter anderem als Saphirtaucher mit Atemmaske in einem Fluss, trüben braunen Fluss, auf 12 Meter Tiefe getaucht und habe dort mitgeholfen, den Kies mit zu fördern, an Land zu fördern, ans Ufer zu fördern. Wir haben auch tatsächlich dann dort einen Saphir gefunden, wo wir die Geschichte dazu zu erzählen, da würde ich dann auf die Doku verweisen, um den Spannungsbogen auch aufrechtzuerhalten. Das lohnt sich, das mal anzuschauen. Und wir haben unsere Schleifereien besucht, unsere Schleifer besucht, die unter anderem auch die Rubine aus Mosambik dort schleifen, weil Sri Lanka auch wirklich, was die Kompetenz für Schleifern, was sie dort haben, sehr, 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 sehr gut ist. Also der eigentliche Veredelungsprozess ist ja das Schleifen. Ja. Und da bedarf es wirklich Schleifer, die viele Jahre Erfahrung haben, die ein geübtes Auge haben. Das sind in meinen Augen eher schon Künstler, wirklich richtige Künstler, Meister ihres Handwerks, die diese Steine bearbeiten. Und wir waren bei einem unserer Schleifer zu Hause, haben mit ihm auch, ich habe auch selber einen Stein angeschliffen nur, aber immerhin. wir haben dort unsere Kontakte gepflegt. Wir waren bei einem Polierer, der dann die Steine zum Schluss noch, wenn sie geschliffen sind, poliert. Der Ali, der hat vor 5 Jahren, als wir mit ihm begonnen haben, als Einzelkämpfer begonnen und hat jetzt mittlerweile 6 Angestellte, einen richtigen kleinen Produktionsbetrieb eingerichtet. Und das ist eine tolle Erfolgsgeschichte, wenn man da Teil dessen mit war und aufgrund unserer Aufträge dort, ja, die Menschen also gewissermaßen zu etwas gekommen sind. Es gibt da ja tollen Spirit, Dankbarkeit. Die Menschen sind ja in Sri Lanka sehr, sehr dankbar oder überaus freundlich. Das steht ihnen manchmal so ein bisschen auch im Wege, ihre übermäßige Freundlichkeit. Aber man mag die Menschen einfach. Also die Gastfreundschaft ist sehr, sehr hoch. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Und die ganzen Eindrücke haben wir mit zurück nach Deutschland gebracht. Den wird in Form von einer Doku veröffentlicht.
Wann kommt die?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden irgendwann in 2-3 Wochen das denke ich, eine Rohfassung haben. Wir feiern am 20.06. unser Firmenjubiläum. Und spätestens da wollen wir dann die Dokumentation veröffentlichen. Spätestens dann. Vielleicht werden wir es auch schon eher veröffentlichen. Also 20.06. würde ich mal als Deadline setzen.
Ja, okay. Sind diese Minen, die dort, ist das Privatbesitz oder ist das staatlich oder wie funktioniert das?
Nein, die Mineros kaufen kaufen Lizenzrecht, bekommen eine Lizenz und können dann in einem abgesteckten Claim ihre Erdlöcher anlegen. Ja, das sind in der Regel halt ausgetrocknete Flussbette oder veraltete Flussbette, wo man in dem Sediment, in den alten Ablagerungen, das sind also sekundäre Fundstätten, werden die bezeichnen, die Saphire vermutet und auch in der Vergangenheit immer gefunden hat. Und die Mineros da unten, es gibt mittlerweile circa 10.000 Mineros, also Arbeiter, die nach Saphiren suchen, die bekommen alle ein Festgehalt, sind aber, das ist die Besonderheit, an dem Weiterverkauf, also an dem Erfolg des Steins beteiligt.
Ah, okay.
Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Dynamik an die Minen, also die Lizenzrechte besitzen, beschäftigen in etwa 10 Arbeiter pro Erdloch. Oder ungefähr muss man das einschätzen. Und unsere Partner betreiben so etwa 4, 5, 6 Erdlöcher. Ja. Und die sind, da sie sehr, sehr streng überwacht werden von der National Gem and Jewelry Authority, sehr, sehr bemüht, wirklich die Vorgaben einzuhalten, weil wenn einer mal so ein Lizenzrecht verliert oder sich nicht an die Vorgaben hält, es gibt so eine Art Gewerkschaft auch, die Arbeiter dort unten vertritt, dann werden solche wird auch mal ganz schnell beschlagnahmt und auch Minen geschlossen.
Okay, krass. Und, Okay, das heißt, die Mitarbeiter, die Arbeiter dort haben tatsächlich auch einen Anreiz, denn diese Steine auch in den offiziellen Umlauf zu bringen, weil sie eben an dem Erfolg des Steins irgendwie partizipieren.
Ja, also die Überwachung schon an der Mine, die ist schon auch sichergestellt, sodass die Minenarbeiter nicht die Steine einstecken, sondern da gibt es also immer, wenn Steine ausgewaschen werden, einen Chief Officer, sage ich mal, der dann das Ganze überwacht.
Ja.
Aber die Minenarbeiter sind grundsätzlich mal alle krankenversichert. Die Kinder der Mineros können kostenfrei in die Schule gehen, bekommen also kostenfrei eine Schulausbildung.
Ja.
Und sie bekommen ein Festgehalt und sie werden am Weiterverkauf der Steine beteiligt.
Okay, ja gut, aber es ist ein spannendes Thema, weil ich sag mal, denen wird ja bewusst sein, dass wenn die da so ein, zwei, drei Karäter finden, dass das ja ein X-faches ihres Jahreseinkommens wahrscheinlich ist, was sie da in den Händen halten. Natürlich noch im Rohzustand, aber
Ja, das ist natürlich, das ist ja wie, ich sag mal, wie der Goldrausch im 18. Jahrhundert in den USA an der Westküste, wo natürlich mittlerweile in Sri Lanka eben, ich sag mal, 10.000 Mineros auch suchen. Natürlich hat der Arbeiter oder träumt jeder Arbeiter davon, eben so einen großen Stein zu finden, den Fund seines Lebens zu machen. Ja. Natürlich ist das auch Antrieb mit. Wenn man mal so ein Gefühl hat, so ein wirklich großer Stein, so ein Saphir ab 5 Karat, 6, 7, 8, 9 Karat, da werden vielleicht im Monat roundabout 50 Steine gefunden. Also es ist im Verhältnis wirklich, es haben Arbeiter wirklich das Glück, dass sie da auch zu Wohlstand kommen, keine Frage. Mhm. Aber man muss das auch realistisch einschätzen. Die meisten Mineros werden in der Regel eher diese Schmuckqualitäten finden, von denen ich schon eingangs gesprochen habe. Wir haben ja auch einen Stein gefunden, der jetzt als Investment nicht in Frage kommt, sondern der muss erhitzt werden, damit wirklich Farbe und Reinheit verbessert wird. Das machen wir aber. Wir haben den dort an einen Erhitzer übergeben und werden ihn dann aber als Andenken natürlich trotzdem als schönen Schmuckstein bewahren. Aber diese hohen Qualitäten werden immer seltener gefunden. Es müssen immer mehr Schmuckqualitäten wirklich auch behandelt und erhitzt werden. Das heißt, die Aufträge bei den Erhitzern in Sri Lanka, die nehmen stetig zu, weil weniger Top-Material gefunden wird. Und da sehen wir auch schon die Diskrepanz, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird. Also die Förderquoten gehen weltweit zurück. Die Nachfrage gerade aus China und Indien, die nimmt stetig zu, also das sind unsere größten Mitwettbewerber, wenn es um den Einkauf geht. Das haben wir auch auf den Märkten gesehen dort unten. Da gibt es wirklich mittlerweile Areale, wo sich nur Chinesen tummeln, die in Größenordnungen Steine aufkaufen, die auch die behandelten Steine aufkaufen, weil eben nicht mehr genügend Top-Quadrat-Material gefunden wird. Also die Begehrlichkeiten sind sehr, sehr hoch und dieser Gap natürlich zwischen Angebot und Nachfrage ist natürlich für die nächsten Jahrzehnte der beste Indikator für steigende Preise und für Inflationsschutz, so wie es in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten auch schon war.
Ja. Wenn du gerade sagtest, wenn einer von den Arbeitern jetzt mal so einen 5, 6, 7, 8, 9 Karäter findet und so zu Wohlstand kommt, also wo ist da der Zusammenhang? Weil am Ende muss er den ja trotzdem dann in den Prozess reingeben und hat ja selber durch seinen Fund eigentlich nichts, oder?
Doch, er ist ja in dem Falle an dem Weiterverkauf der Steine beteiligt.
Als er als einzelner Arbeiter oder in der Gruppe?
Das komplette Team.
Okay,
ja. Also wenn jetzt zum Beispiel in so einem Erdloch, wo 10 Arbeiter, ein Arbeiter einen Stein findet, dann ist natürlich das ganze Team beteiligt, weil es ja eine Gruppenarbeit ist.
Also
das ist schon ein faires System, wo natürlich die ganzen Arbeiter davon profitieren und dementsprechend auch übermaßen am Erfolg beteiligt sind.
Okay, interessant. Gut, aber insgesamt wahrscheinlich trotzdem eine eher ärmere Region und auch
es ist ein sozialistisch geprägter Staat. So, mit allem, was dazugehört. Also da muss man einfach sagen, die haben nahezu Vollbeschäftigung, das muss man sagen, in Sri Lanka, weil sie allen Arbeitern da unten wirklich eine Existenz bieten wollen, dass sie sich selbst ernähren können.
Ja.
Das heißt, es gibt einfach wirklich eine breite Arbeiterschaft. Es gibt natürlich auch die Händler und die Mineros, die auch zu Wohlstand gekommen sind, die eben das Glück hatten, mehr größere Steine zu finden. Das sieht man auch, gerade in den letzten Jahren durch steigende Preise, sieht man natürlich auch in unserem Umfeld der Mineros, also unserer Partner, die wir sehen, dass natürlich auch ein gewisser Wohlstand entsteht. Aber Ich freue mich für die Menschen da unten, ja, weil das ist, die haben ja letztendlich nicht diese Industrie, wie wir das hier in Europa haben, sondern die leben natürlich von auch ihren Rohstoffen und müssen schauen, dass sie das nachhaltig fördern, dass sie darauf achten, dass sie auch wirklich, dass der Ruf stimmt der Steine, dass wirklich auch die Arbeiter fair behandelt werden, dass die Vorgaben eingehalten werden. Da achten die da drauf, weil denen auch schon bewusst ist, dass die Investoren weltweit darauf Wert legen, dass alle Beteiligten fair behandelt sind. Mhm. Und wenn man das dann erlebt in den sozialistischen Staaten, ich bin ja selber in der DDR geboren, bin auch Jungpionier gewesen und habe eine sozialistische Ausbildung genossen, also keine Ausbildung, aber eine kleine Prägung, ja, bis zum Kindergartenalter und bis zum Eintritt in die Schule. Und da wird halt die Gemeinschaft ganz anders gepflegt. Da ist der Familienzusammenhang dermaßen groß, dass eben alle davon profitieren und ich mir manchmal nicht ganz sicher war, was hat denn da jeder in dieser Familie für eine Aufgabe? Also manche sind einfach nur da und machen eben den Handlanger-Job und kümmern sich halt darum, dass es der Familie und allen gut geht.
Ja.
Und diese Gemeinschaftsgefühl, wenn man da mit den DDR-Bürger spricht, der kennt das eben, auch die älteren Generationen, die kennen das noch so, wie das da gelebt wird. Und da fühlt man sich sehr, sehr schnell wohl und freut sich auch für die Menschen.
Ja, ja, okay, cool. Ja, sehr spannende Story. Wirklich interessant und ja, wahrscheinlich auch für den einen oder anderen Vermittler hier nicht uninteressant, weil der Vermögensstand ist ja bei den meisten Kunden hoch und ja, vielleicht ist da mal was dabei. Wenn man jetzt wenn das Interesse geweckt wurde, Chris, wie kommt man jetzt am besten an dich ran? Was wäre der nächste logische Schritt?
Wir freuen uns über jeden, der unser Netzwerk bereichert und Teil der DEK-Familie werden möchte. Der ist herzlich willkommen. Wir sind jetzt niemand, der jetzt jemanden aktiv mehrmals anruft oder hinterhergeht, sondern wer den Vorteil für sich erkannt hat und die Vorteile der Fahrbildungsstunde auch für seine Mandantschaft nutzen möchte, der kann gerne auf uns zukommen, der kann gerne mit uns ins Gespräch gehen und über einen entsprechenden Link kann man sich ganz bequem bei uns als Tippgeber registrieren. Er bekommt dann Affiliate-Links, die zum einen auf die Homepage verweisen, auf unser Webinar verweisen, auf unserem Shop verweisen und dann gilt es einfach mal gemeinsam einen Kunde mal zu beraten und dann bekommen wir mit, wie das bei uns abläuft. Also ein Test, ich lade ein zum Testkauf.
Ja, Testkauf, ja, auch nicht schlecht. Ja, okay, cool, Chris, dann würde ich sagen, schick mir am besten nochmal diesen Link zu eurem Partnerprogramm, weil dann können wir den hier in die Shownotes packen, dann kann man direkt draufklicken, einfach sich bei euch melden.
Ja.
Und ja, dann danke für das Gespräch, für die Einblicke auch in deine Expedition da nach Sri Lanka. War echt spannend zu sehen und jetzt nochmal zu hören. Und ja, danke fürs Gespräch, hat mir Spaß gemacht.
Ja, und danke, Thorsten, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und toll.
Ja, genau. Ich drücke die Daumen, dass sich jetzt fleißig Edelsteinkäufer bei euch melden aus der Community. Bin gespannt, wer so Feedbacks gibt, wer das mal nutzt. Gut, also auch an die Zuhörer, an dich als Zuhörer, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast, jetzt ja auch schon wieder über 45 Minuten. Wenn dir das gefallen hat, dann bewerte uns natürlich bei Spotify oder bei Apple Podcast, da freuen wir uns drüber und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Danke, tschüss.
Tschüss.